Genau, guten Morgen, ihr Lieben. Ich lasse euch herzlich grüßen von meinem lieben Mann Frank, der darf heute in Lampertheim predigen und ist dann heute Nachmittag wieder hier. Ja, wir haben uns in den letzten Sonntagen, haben wir viel über das Judentum gesprochen, natürlich aus gegebenem Anlass aufgrund des Krieges in Israel. Und dann habe ich auch so gebetet, Herr, was ist denn für heute dran? Und dann habe ich irgendwie das Wort, das Evangelium, auf dem Herzen gehabt und dachte, ja, das passt ja auch, weil die Juden warten noch auf den Messias. Wir glauben schon, dass der Messias Jesus Christus gekommen ist. Und deswegen dieses Thema heute. Und ich hatte eigentlich vor, in die Fußgängerzone zu gehen, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht mehr geschafft, weil ich denke mir, wenn wir jetzt mit einem Mikro in die Fußgängerzone gehen würden und fragen würden, hey Leute, könnt ihr mir mal erklären, was ist eigentlich das Evangelium? Ich glaube, da würden viele nicht wirklich den Zusammenhang zwischen Gott und Jesus und was hat das mit uns Menschen zu tun, herstellen, sondern würden sagen, das Evangelium, keine Ahnung, was ist das? Und wenn man jetzt bei Wikipedia oder auch ins Bibellexikon schaut, dann wird einem das Evangelium als die gute Botschaft übersetzt. Also Evangelion heißt einfach die gute, frohe Botschaft. Und im Neuen Testament gibt es ja gleich vier davon, ja, das Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und da haben einfach Menschen, die Jesus kannten oder viel von ihm gehört haben, haben einfach niedergeschrieben, was hat Jesus denn getan, wie ist er auf die Erde gekommen, wie hat er gelebt, was hat er für gute Taten getan, wie war das eigentlich mit seinem Sterben am Kreuz und wie war das auch mit der Auferstehung. Genau, uns wird also im Neuen Testament Jesus Christus als der Gesalbte, als der Messias vorgestellt und ich dachte, ich möchte einfach ihn heute als erstes zu Wort kommen lassen, bevor ihr gleich beteiligt werdet an all den anderen Bibelstellen und möchte einfach diese sieben Ich-Bin-Worte aus dem Johannesevangelium vorlesen und vielleicht kannst du deine Fantasie ein bisschen aktivieren und dir die Worte, mit denen sich Jesus jetzt hier vergleicht, mal so richtig bildlich vorstellen. Also zuerst stell dir mal das schönste Frühstück vor, was du dir vorstellen kannst und da sagt Jesus hinein, in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ja, so ein leckeres Brot. Ich, für mich hätte es ganz viele Körner, für dich ist vielleicht Weißbrot. Aber wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann macht mich das satt. Dann kann ich da wirklich lange von zehren. Dann stell dir vielleicht einen Raum vor, der komplett dunkel ist. Und da hinein sagt Jesus in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der irrt nicht in der Finsternis umher, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, und eine kleine Kerze in einem großen Raum macht schon den Raum hell und du kannst dich wieder orientieren. Also Jesus sagt, mit mir habt ihr Orientierung. Dann stell dir so einen schönen Schafstall vor und da gibt es so ein Türchen und Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und ein- und ausgehen und Weide finden. Das Bild, dass wir die Schafe von Jesus sind, ist ja im Neuen Testament oft gegeben und ich finde das so toll, weil ich gehe auch so sehr gerne durch Türen und wenn Jesus sagt, ich bin die Tür, dann bedeutet das für mich Einladung, Herzlichkeit, komm zu mir, sei bei mir zu Hause und ich habe für dich Geborgenheit. Dann in Johannes 10, Vers 11 sagt er, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ja, er ist also nicht nur die Tür, die mich einlädt, sondern er ist auch noch mein guter Hirte, der mich auf eine gute Weide führt, der sich um mich kümmert, der mir jeden Tag das gibt, was ich brauche und der sogar sein Leben für mich gegeben hat. Da kommen wir gleich noch zu. Dann in Johannes 11, Vers 25 kannst du dir das Grab vorstellen, wo Jesus gelegen hat und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Und über diesen Satz könnte man jetzt schon eine ganze Predigt halten. Ich würde euch sehr empfehlen, das nochmal zu Hause nachzulesen. Also da hättest du die ganze Woche dran zu tun, Gott zu fragen, was bedeutet das jetzt für mich konkret? Du bist meine Auferstehung, du bist die Kraft, in der Bibel steht die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, die wirkt auch in uns. Das gibt einfach wahnsinnige Freude. Dann noch Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ja, was brauchst du mehr, als zu wissen, wo ist mein Weg? Was brauchst du mehr? Was ist die Wahrheit? Was ist richtig? Und was hat mein Leben für einen Sinn? Also, wenn Jesus sagt, ich bin das alles, dann bleiben nicht mehr viele Fragen offen. Genau. Und das Letzte ist noch, hier haben wir ja an der Bergstraße so viele schöne Weingegend mit vielen Weinstöcken. Und da sagt Jesus hinein in Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Also ich weiß nicht, ob du Weintrauben auch so gern magst wie ich oder ob du lieber der Weintrinker bist. Ich mag lieber die Weintrauben und das finde ich ein gutes Bild, weil eine so eine kleine Weintraube abgeschnitten von dem Weinstock ist sofort verdorrt. Aber angeschlossen, dranbleibend an dieser Weinrebe, hat sie einfach ja, ganz viel Nahrung, ganz viel Gutes, was sie uns geben kann und ja, hält sogar Krankheiten fern. Also ein kleines Glas Wein am Tag soll sogar viele Krankheiten zurückhalten. Genau, also Jesus ist der Weinstock. Und eigentlich, finde ich, ist mit diesen 7 Bibelstellen schon das ganze Evangelium abgedeckt. Denn der Gott, der sich im Alten Testament vorgestellt hat als der Ich Bin, ja, es wurde mal gefragt, wie soll ich dich denn nennen? Und da sagte Gott, ich bin der Ich Bin. Und dieser Ich Bin kriegt jetzt in Jesus so richtig Gestalt. Und ich nehme das oft für mich persönlich und sage, du bist mein Brot, du bist mein Licht, du bist meine Tür, du bist mein guter Hirte, du bist meine Auferstehung, mein Weg, mein Leben, du bist mein Weinstock und meine Wahrheit. Genau. Ja, also das war so ein bisschen die Einführung. Und ich habe jetzt, glaube ich, 14 verschiedene Bibelstellen aufgehängt und das 3-mal. Also ne, überall sind die und 3-mal. Und was hat es jetzt damit auf sich? Ich würde euch jetzt um Folgendes bitten. Ihr dürft euch gleich zu vier bis sechs Personen eine Bibelstelle abreißen und dann in eurer kleinen Gruppe die mal lesen. Vielleicht 2-mal, 3-mal, vielleicht auch 1-mal, alle laut gemeinsam. Und dann mal überlegen, was sagt mir dieser Vers? Ja, was kann ich damit anfangen? Will Gott vielleicht sogar heute zu mir sprechen? Weil ich meine, das Wort Gottes, heißt es in der Bibel, ist lebendig und wirksam. Und ich erwarte immer, wenn ich eine Bibelstelle lese, dass sie auch wirklich zu mir spricht, dass es Veränderung in mein Herz hinein legt. Also, kurzer Austausch darüber, was sagt euch dieser Vers? Findet ihr ein Wort, was euch vielleicht total berührt? Und dann gibt es hier so Oberbegriffe. Ja, also ich weiß, dass es nur eine Auswahl ist. Du könntest auch 7 Punkte finden, vielleicht 8 oder nur 3. Ich habe jetzt mal 5 gewählt und ich glaube, man kann das Evangelium gut überblicken, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich das Problem, warum kam überhaupt Jesus Christus in die Welt? Was ist Gottes Motivation dahinter? Was genau ist Jesu Handeln gewesen? Was hat er eigentlich getan, dass die Beziehung zwischen Gott und mir wieder versöhnt ist? Und dann, wie kann ich darauf reagieren und welche Auswirkungen hat das? Wenn ihr euch jetzt in der Gruppe mit eurem einen Bibelvers beschäftigt habt, dann überlegt doch, unter welche Rubrik passt es denn? Ja, die Bibelstelle, die ich jetzt hier lese, beschreibt die das Problem der Zerrissenheit zwischen Mensch und Gott, beschreibt es eher Gottes Motivation, beschreibt die Bibelstelle eben eher Jesu Handeln oder die anderen beiden Punkte. Also ich würde jetzt auch gern die Freiheit geben, während ich das jetzt hier so ein bisschen zusammenfasse, wenn einer von euch sagt, den Vers, den du da gerade liest, zu dem würde ich gerne noch was sagen, dann komm einfach schnell nach vorne, schnapp dir das Mikro und erzähl, was ihr vielleicht als Gruppe noch da zugesagt habt. Ja, also genau. Ja, was ist das Problem? Ah, da hängt nur eine Karte, das ist interessant. Ich habe natürlich mir auch Gedanken gemacht, wo habe ich meins? Genau, was ist das Problem? Ich lese mal vor.
Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Ehebruch, Hurerei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidische Blicke, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Genau, jetzt gab es noch eine Folie. Ich gucke gerade, wo die ist. Das ist die Nummer 2.
Wir haben sie da unten hier hingehängt. Ich schätze, du meinst die.
Ja.
1. Mose 3, 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen war und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Das hast du wahrscheinlich als das Problem. Wir haben es trotzdem hingehängt. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Also dies ist dieser Auswirkungsvers von dem, was da kommt. Deshalb hängt es hier unter Auswirkungen. Weil ich verstehe, was du machen wolltest.
Ja, dann habt ihr mit dem Begriff Auswirkungen, habe ich vielleicht nicht gut genug erklärt. Ich meinte mit Auswirkung die Auswirkung, die das Versöhnungswerk Jesu hatte. Aber ist auch nicht schlimm, weil Hauptsache ihr habt euch mit dem Bibelvers auseinandergesetzt. Und ich habe diesen Vers diese Woche zum ersten Mal so ganz neu gelesen und habe gedacht, wow, was steckt denn da drin? Also das ist ja die Situation, dass Gott die Welt geschaffen hat und hat ihnen gesagt, den Menschen, ihr dürft von allen Bäumen im Paradies essen, nur von diesem einen eben nicht, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann ging das so seinen Lauf, die waren eigentlich ganz glücklich und dann kam ja nach den Erzählungen die Schlange und sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von allen Bäumen des Gartens nicht essen? Damit hat sie schon mal das Wort Gottes total verdreht und hat dann zu Eva gesagt, weißt du was, Eva, das stimmt alles gar nicht. Wenn du von dieser Frucht isst, das weiß Gott nämlich auch, dann wirst du sein wie Gott und du wirst erkennen, was gut und böse ist. Und da habe ich plötzlich, als ich das gelesen habe, habe ich so gedacht, ja genau, das ist doch eigentlich so das Hauptproblem von uns Menschen. Wir möchten doch gerne selber sagen, was ist gut und was ist böse. Der Mensch möchte sich doch nicht sagen lassen von einem höheren Wesen, was du tun darfst und was du nicht tun darfst, wie du dein Leben gestalten sollst und wie nicht. Und ich glaube, vielleicht kann man das so ein bisschen als Urproblem ansehen. Gott möchte Gemeinschaft mit uns Menschen haben, aber wir sind einfach zu stolz und sagen, hey, weißt du was, ich will entscheiden, will ich dieses Baby jetzt oder nicht? Passt es jetzt in mein Leben oder nicht? Passt es mir jetzt mit meinem Partner Sex zu haben oder soll ich bis zur Hochzeit warten? Warum soll ich denn so lange warten? Ja, also wir sind einfach nicht bereit, uns Dinge sagen zu lassen und nichts darauf zu hören, dass Gott einfach eine gute Idee hat und dass er hinter den Geboten, die er auch gegeben hat, einfach Gutes für uns im Sinn hat. Und das sehe ich so als das Hauptproblem an. Und natürlich gibt es auch in unserem Herzen viele böse Dinge, die uns auch mit dem heiligen, reinen, vollkommenen Gott nicht gut in Einklang bringen lassen. Und die eigentliche Ursache ist aber, glaube ich, dieses Ich will selbstbestimmt leben, ich will selber entscheiden, ich, mich, meiner, mir. Herr, segne doch uns vier, sagt die Maria Prean immer. Ja, genau. Was ist denn Gottes Motivation gewesen? Also Gott hat dieses gesehen. Er hat ja auch im Alten Testament immer wieder versucht, mit seinem Volk enge Gemeinschaft zu haben. Und dann haben sie es mal wieder ein paar Jahre geschafft, ihm nachzufolgen. Und dann kam wieder so das völlige Abwandern zu anderen Götzen, zu anderen Göttern. Und ja, Gott hat im Alten Testament hatte der eine Art, wie Sünde gesühnt wurde. Mag das jemand von euch erklären? Wie wurde das früher gehandhabt mit den Tieren und dem Opfer? Gibt es da jemand, der sagt, das würde ich sehr gerne erklären? Okay, so wie ich das verstanden habe, mussten ja die Priester mehrmals im Jahr Tiere schlachten, zum Beispiel ein Lamm, und dann diejenigen Leute, die oder der Priester hat stellvertretend sozusagen seine Hand auf das Tier gelegt und dann wurde das Tier geschlachtet und man wusste, die Sünde von dem Volk ist in dem Moment auf das Tier übergegangen. So, das war aber jetzt keine schöne Sache. Das hat auch, glaube ich, Gott nicht ewig gefallen, das auf diese Art und Weise zu machen. Aber dadurch, dass dieses Blut geflossen ist, war das für Gott ein Weg, wie die Beziehung zwischen dem Volk und ihm wiederhergestellt wurde. Und deswegen hat er auch Jesus Christus auf die Welt gesandt, da kommen wir dann gleich noch zu. Aber die Motivation, die jetzt eigentlich dahinter steht, die war völlige Liebe. Also er hat eine ganz große Sehnsucht nach uns Menschen. Und wenn du Jesus schon lange kennst, also das ist immer das, was mich immer wieder zu ihm zurückbringt. Ja, ich laufe auch manchmal meine eigenen Wege wieder und dann merke ich aber, da ist ein Gott im Himmel, der mich so liebt und der so viel Interesse an mir hat, dass ich sehr gerne zurückkomme. Ja, dann war hier noch ein Vers, auch seine Motivation: Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns ihm mit Jesus nicht auch alles schenken? Genau. Ich werde jetzt nicht auf jeden Vers eingehen, dann sind wir heute Nachmittag noch hier. Der bekannteste Vers, ja, den darf ich natürlich nicht übersehen, das ist der Johannes 3, Vers 16, da steckt das Evangelium komplett drin. Jesus sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Okay, was hat jetzt Jesus wirklich getan? Mal schauen, was ihr da gefunden habt. In 1. Petrus 2, Vers 24 sagt Petrus: Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Oder Petrus spricht: Gott hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Jesus Christus. Und für mich ist immer so, ich stelle mir vor, Jesus, das steht übrigens auch im Römerbrief, Jesus starb am Kreuz, aber gleichzeitig hänge ich da eigentlich mit, weil am Ende meines Lebens, so erzähle ich es auch immer meinen Kindern in der Schule, müsste eigentlich jeder von uns für alles, was er falsch getan, falsch gedacht, wo er falsch gehandelt hat, müsste er sich selbst vor Gott verantworten. Und da darf ich dann sagen, nein, Jesus starb am Kreuz für mich und ich hänge da sozusagen im Geiste mit ihm. Ich darf das einfach für mich in Anspruch nehmen, dass das, was er am Kreuz getan hat, dass das für mich heute gilt. Und das ist so die unfassbare Nachricht, dass Jesus einmal für alle gestorben ist und das muss er nicht immer wieder, sondern das hat einmal ausgereicht. Ja, ein für alle Mal. So, wie ist jetzt meine Reaktion? Jetzt kommt hier ein sehr harter Vers, finde ich, aber der es irgendwie auf den Punkt bringt. In Apostelgeschichte 2, Vers 38, das hat Petrus in einer Predigt mal gesagt: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In Johannes steht in 1, Vers 12, Jesus sagt: Aber allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und hier unten ist nochmal das mit der Buße. Wer findet ein anderes Wort für Buße? Was heißt Buße eigentlich? Umkehren. Wovon denn umkehren? Wovon kehre ich um? Genau, von dem Leben, das ich ohne ihn gelebt habe. Und ich muss euch sagen, als ich zum Glauben gekommen bin, da hat niemand zu mir gesagt, tu Buße, kehre um. Sondern ich bin wirklich zum Glauben gekommen, weil ich die Liebe gespürt habe. Jesus hat mich so richtig an sein Herz gezogen. Aber dann in dem weiteren Verlauf habe ich gemerkt, oh Mann, es sind doch einige Dinge, die möchte Jesus einfach aufräumen. Ich hatte zum Beispiel, als ich meine Lehre gemacht habe, da musste man in Steno-Schrift so ein Zertifikat abgeben und Steno kann man schnell wieder vergessen. Und dann habe ich tatsächlich, weil dieses Zertifikat durfte nur ein Jahr alt sein, habe ich dieses Datum gefälscht. Früher konnte man ja noch kopieren und kopieren, das fiel dann nicht so auf und habe das dabei gelegt. Und dann, das war bevor ich gläubig wurde und dann, als ich dann, also gefälscht dahingehend, dass ich das Datum geändert habe. Ich hatte das schon irgendwann geschafft, diese 300 Silben, genau, aber eben nicht mehr aktuell genug. Und dann, als ich dann gläubig wurde, da irgendwie, ohne dass jemand zu mir gesprochen hat, hat einfach Gott selber durch seinen Heiligen Geist viele Punkte angesprochen und hat gesagt, hey, da war mal ein Punkt, könntest du da im Nachhinein noch was dran ändern? Und ich so, oh Gott, was erwartest du von mir? Und dann bin ich echt zu meiner alten Arbeitsstelle hin und ich habe gesagt, ja, ich muss Ihnen da was bekennen, also ich habe da ein Zertifikat gefälscht. Und vorher hatte ich noch gesagt, ich bin Christ geworden, ich glaube jetzt an Gott und ich habe auch um Vergebung gebeten und Gott hat mir vergeben, habe ich noch gesagt. Und dann sagte der Bürovorsteher zu mir, ja, wenn Gott ihn vergeben hat, wer bin ich, dass ich ihn nicht vergebe? Und ich so, oh wow. Ja, das war für mich, das war so unfassbar. Da habe ich gesagt, wow, man kann Dinge in Ordnung bringen und Gott segnet einen trotzdem. Also genau, das wäre so umkehren. Aber es kann natürlich auch sein, du hast wirklich jemandem richtig, richtig böse wehgetan und dann gehst du dahin und entschuldigst dich. Ich habe mich, das war auch noch eine Sache, ich habe eine Zwillingsschwester und ich war so ein bisschen mehr die Dominante. Wenn man mich kennt, kann man sich das vorstellen. Und als ich dann gläubig geworden bin, habe ich mich dreimal bei meiner Schwester entschuldigen müssen für mein Verhalten, auch in der Kindheit, bis sie das angenommen hat. Also eine Entschuldigung hat ihr nicht gereicht. Sie fand mich damals so unausstehlich. Ja, und nach dreimaliger Entschuldigung hat sie dann gesagt, okay, ich merke, du meinst es wirklich ernst mit unserer Beziehung, dann will ich dir mal vergeben. Genau, und was eben so toll ist, dass der Weg, ein Gotteskind zu werden, also mit Gott versöhnt zu werden, dass der nicht sehr schwer ist. Ja? Ich bitte um Vergebung, ich sage, es tut mir leid, was meine Werke waren, es tut mir leid, dass ich ohne dich leben wollte. Und dann brauche ich ihn, sagt Jesus, nur aufzunehmen. Ja, wenn ich sage, Jesus, ich möchte dein Kind werden, ich möchte mit dir leben, dann gibt er mir das Recht, Gotteskind zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und Glauben ist einfach ein Schritt des Vertrauens, zu sagen, hier bin ich, Gott, ich spüre nichts. Auch heute Morgen bei dem ersten Lied, da dachte ich, wow, das ist ja so einfach, alle meine Sorgen darf ich auf den Herrn werfen. Wie geht denn das? Ich muss glauben. Ich muss einfach vertrauen, dass wenn ich das jetzt ausspreche, dass es dann bei Gott bleibt und dass er mir die Sorgen nimmt. Und genauso ist es auch, so werde ich ein Gotteskind. Ich komme im Vertrauen zu Jesus und sage, ich glaube, dass du mich liebst, ich glaube, dass du mich annehmen möchtest. Und deswegen komme ich jetzt zu dir. Bitte finde mich, sozusagen. Okay, dann meinte ich, ne, was sind die Auswirkungen von dem, ja, was sind die Auswirkungen von dem Handeln Gottes, was sind die Auswirkungen von der Versöhnungstat Jesu? Mal gucken, was ihr da gefunden habt. Da habt ihr nochmal, Paulus spricht, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit Jesus nicht alles schenken? Genau, in Jesus haben wir Vergebung, in Jesus haben wir Versöhnung. Genau, und jetzt mal gucken, ob da mein Lieblingsvers auch dabei ist. Ja, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Diesen Vers habe ich mal auswendig gelernt, indem ich jedes einzelne Wort sehr bewusst betont habe. Dies aber ist das ewige Leben. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und das kannst du mit jedem dieser Worte machen und dann wird dir klar, was es eigentlich heißt. Du hast hier auf Erden, wenn du Jesus annimmst, schon das ewige Leben, weil die Beziehung ist zu einem ewigen Gott. Die Beziehung ist schon jetzt und für immer. Und wenn ich dann hier meine Augen zumache und in der neuen Welt meine Augen öffne, dann bin ich immer noch bei Gott. Ja, der Gott, den ich hier schon kennengelernt habe, den habe ich dann immer vor Augen. Und das ist mein absoluter Lieblingsvers aus der ganzen Bibel. Okay, was haben wir noch? Das finde ich auch sehr toll. Kolosser sagt, Paulus spricht, er, Gott, hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes versetzt, indem wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden haben. Und vielleicht merkst du das auch, dass es hier in der Welt ziemlich finster ist. Da ist ziemlich viel Streit, da ist ziemlich viel Nichterlösung. Und deswegen glaube ich, wenn ich jetzt in der Straße zählen würde, es gibt ein Reich der Finsternis und es gibt ein Reich des Lichtes, das würden Menschen bejahen, weil man das einfach sieht. Ja, wenn ich jetzt nach Gaza gucke, da ist so viel Finsternis unter den Hamas-Terroristen. Und Jesus sagt, mit seinem Tod, indem er da Versöhnung mit Gott erwirkt hat, hat er uns aus diesem Reich der Finsternis, was ja auch in die Hölle führen würde, hat er uns herausgerissen und uns jetzt in sein ewiges Reich gebracht. Ich glaube, das soll mal reichen an dieser Stelle. Wer alle Bibelstellen haben möchte, kann mir gerne eine Mail schreiben. Ich schicke sie dir alle. Genau. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich das Wichtigste... Ich glaube schon, genau. Ja, vielleicht ganz kurz zusammengefasst würde ich sagen, das Problem ist die Sünde, Gottes Motivation ist die Liebe, Jesus handelt durch Kreuz und Auferstehung. Meine Reaktion ist Umkehr, Glaube und Taufe. Die Auswirkungen sind Vergebung, Versöhnung und ewiges Leben. Und jetzt weiß ich nicht, ob du dich das schon gefragt hast, aber du kannst dich mal fragen, wo stehst du jetzt im Moment? Vielleicht stehst du sozusagen unter einer der Überschriften und vielleicht überlegst du dir, was könnten denn meine nächsten Schritte sein? Stehe ich gerade davor, dass ich sage, Jesus, ich bin so zerrissen, ich glaube auf der einen Seite, dass es dich gibt, aber auf der anderen Seite möchte ich auch so gerne unabhängig bleiben. Und ich möchte auch noch sagen, gestern war ich auch auf dieser Konferenz und der wichtigste Satz für mich war, wenn ich frei sein will, dann brauche ich die Beziehung zu Gott, weil diese Liebe, dieses Geborgensein und dieses Wissen, da ist jemand, der mich vorbehaltlos liebt, das gibt mir eigentlich Kraft, um mich zu entfalten. Und in unserer Gesellschaft, auch wie Susanna schon ansprach, versuchen alle so viel, sich um sich alleine zu drehen und zu denken, ich in mir finde alles, ich habe alles, was ich brauche, aber ich kann es nicht sagen, ich habe in mir nicht alles, was ich brauche, sondern ich finde das, was ich brauche in der Beziehung zu Jesus. Genau. Und vielleicht würde ich gerne noch ein Gebet, vielleicht stehst du auch kurz vor der Taufe, dass du sagst, ich bin umgekehrt, ich glaube an Jesus und möchte mich taufen lassen, dann why not soon, komm auf uns zu. Ja, ich würde jetzt vielleicht einfach noch ein Gebet sprechen für die unter euch, die sagen, ich weiß gar nicht, wie kann ich denn mich jetzt zu Jesus nähern, wie kann ich denn gläubig werden, und wenn du das für dich leise oder auch gerne laut mitsprechen willst, dann kannst du es einfach mitsprechen und die anderen können es auch gerne mitsprechen als Gebet an den Herrn. Genau. Vater, ich komme jetzt zu dir. Und du siehst mein Leben. Du hast mich geliebt vom Schoß meiner Mutter, so steht es in der Bibel. Und du hast einen guten Plan für mein Leben. Und ich habe vielleicht auch Angst, mich dir zu nähern. Aber irgendwie weiß ich, dass du es gut mit mir meinst. Und ich möchte mich jetzt ganz bewusst in deine Hände begeben. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte dir mein Herz geben. Ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich Böses getan habe. Ich bitte dich, reinige mich von Kopf bis Fuß. Mach mich auch gesund, wo ich krank bin. Und jetzt danke ich dir, dass dein Wort sagt, wenn ich dich aufnehme, dann bin ich dein Kind. Und jetzt habe ich dich aufgenommen. Und deshalb glaube ich, dass ich dein Kind bin.